Ich wollte von dieser Stelle nochmal dem Spielchor danken, ganz besonders für das zweite Lied, Oma Litwa. Zum einen, weil mir dieses Lied, als ich ein junger Mensch war, jung im Glauben war, oft zum Segen geworden ist, zum Ansporn, zu beten, durchzudringen, bis dieser Sturm, der in diesem Lied ja besungen wird, der hinter dem Fenster und unter der Haut tobt, gestillt wird. Und der zweite Grund ist, den wird ihr gleich selber verstehen. Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen in Lukas 11. Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass er war an einem Ort und betete. Und da er aufgehört hatte, sprach seine Jünger einer zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Ich glaube, Jesu Leben hat auf seine Jünger immer wieder einen schweren Eindruck hinterlassen. Das, was er getan hat, wenn er den Lazarus auferweckt hat, wenn er die Blinden, die blind geboren waren, oder der Blindgeborene gesund gemacht hat. Aber ich glaube, dass sein Gebetsleben, und das glaube ich nicht nur, sondern das sehen wir in diesem Vers, auch einen tiefen Eindruck auf seine Jünger hinterlassen hat. Hier ist, Jesus hat gebetet und die Jünger müssen ihn beobachtet haben. Da er aufgehört hatte. So, das heißt, sie waren in der Nähe und haben gesehen, okay, jetzt hat er aufgehört zu beten, und dann sind sie zu ihm gekommen. Sie müssen darüber gesprochen haben, weil Johannes und Jakobus waren ja Jünger von Johannes und wahrscheinlich wurden sie von Johannes gelehrt zu beten, und die haben dann erzählt und haben gesagt, ja, Johannes hat uns zu beten auch gelehrt. Und jetzt ist einer, der uns hier mit Namen nicht genannt ist, der den Mut zusammennimmt und sagt: Herr, lehre uns beten. Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute in dieser Morgenstunde beschäftigen wollen. Herr, lehre uns beten. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich ganz gern nochmal so einen Überblick schaffen. Im Englischen gibt es den Begriff Big Picture. Aufzuspannen und zu schauen, wenn wir über das Gebet sprechen, was hängt da alles mit dem, was steht im Zusammenhang? Wozu müssen wir uns damit beschäftigen? Warum ist diese Frage, Herr, lehre uns beten, besonders wichtig, auch in der heutigen Zeit? Und ich möchte mit folgender Frage beginnen. Was ist die dringendste Not in der Gemeinde Gottes im Jahr 2013? Ihr könnt das ja selber für euch überlegen. Was ist heute die dringendste Not der Gemeinde? Und es gibt viele Antworten. Der eine mag vielleicht denken, es ist die Zerrissenheit, die Zersplitterung, die Trennung, die eine Not ist. Diese gegenseitige Verachtung der Brüder. Ein anderer Gedanke ist ein Wandel, der dem hohen Bekenntnis, den man trägt, nicht genügt. Wisst ihr, ich werde oft von jungen Leuten angesprochen, weil sie mit dem Thema Heiligung straucheln. Und die sagen, schau, der und der und der, die sagen, die sind geheiligt, aber wie sie mit ihren Brüdern umgehen, dass sie es nicht schaffen, mit seinem Bruder zu beten, ist das heilig? Und die stellen die Heiligung in Frage. Und ich muss dann sagen, pass auf, schau nicht auf Menschen, schau hier in das Wort Gottes. Und dann lesen wir all die Stellen, die es zeigen, die erklären, die sagen, was Heiligung ist, dass wir es brauchen. Und hinterher kann ich sagen, und wenn du jetzt achtsam bist, dann wirst du Menschen sehen, die das ausleben. eine Not in unserer Zeit. Vielleicht mag jemand denken, das ist die fast schon sträfliche Vernachlässigung des Missionsauftrags Jesu, den wir, wenn wir sagen, das ist der Auftrag, den Christus der Gemeinde gegeben hat, als Gemeinde nicht so leben, als wäre es der Auftrag der Gemeinde. Und es mag noch manche andere Dinge geben. Ich wollte hier erstmal nur drei als Beispiel anführen. Die interessante Frage ist aber, was ist die dringendste Not? Gibt es eine Not, die eine Ursache für all diese Nöte ist? Ich suche immer, wenn es Probleme gibt, nach der Ursache, weil es lohnt sich nicht, gegen die Symptome zu kämpfen. Wir müssen die Wurzel finden und gegen die Wurzel vorgehen. Und dann werden die Symptome von alleine aufhören. So gibt es die Ursache, Not. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe eine gefunden. Und so ist für mich die dringendste Not in der Gemeinde von heute Mangel an Gottes Erkenntnis. Wir können jegliche Not nehmen und schauen, und wir werden feststellen, der Mangel an Gottes Erkenntnis in der heutigen Zeit führt zu diesen Nöten. Nehmen wir als Beispiel nur diese Zersplitterung, diese Spaltungen. Da ist ja die Frage, was ist vor Gott wichtig? Wenn ich jetzt wieder ein Beispiel nehme, da gibt es jemanden, der sagt, es ist sehr wichtig, ob die Frau eine Hose oder einen Rock trägt. Und der andere sagt, das ist überhaupt nicht wichtig, Gott ist es egal. Hauptsache eine Frau zieht überhaupt irgendwas an. So, sie streiten darüber, was Gott wichtig ist. Was sie aber machen, ist, dass einer den anderen verachtet. Dass einer dem anderen das Recht abspricht, ein Kind Gottes zu sein. Etwas, was Gott sehr, sehr wichtig ist. Was Christus immer wieder gesagt hat, dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Dieses sehen wir nicht, dass das wichtig ist. Und wir gehören wahrscheinlich zu keiner dieser beiden Gruppen an, aber wir schauen vielleicht auch herab auf die Brüder, die das eine oder das andere lehren. Und so, wenn wir Mangel an Gottes Erkenntnis sagen, wenn ich das sage, dann meine ich damit nicht den Mangel bei den anderen, sondern den Mangel bei mir. Den Mangel bei dir. Und das ist die dringendste Not in der Gemeinde. Und du kannst jede Not, die auch dir in den Gedanken gekommen ist, prüfen. Und du wirst feststellen, die Ursache ist mangelnde Gotteserkenntnis. Und das, was wir brauchen, das, wo wir hinkommen müssen, ist wieder, dass Gott groß wird. Dass wir ihn sehen, dass wir ihn aufs Neue kennenlernen und sehen, wie er ist. Und um das zu tun, gibt es zwei Dinge. Und die jungen Leute sind wahrscheinlich es schon leid, von mir zu hören, aber ich habe nichts anderes. In unserem geistlichen Leben gibt es nur diese zwei Dinge. Es ist das Wort Gottes, das aufmerksame, gründliche Bibellesen, das Studium des Wortes Gottes. Und es ist das echte, das durchdringende, das erhörliche Gebet. Und für diese zwei Dinge gibt es jeweils nochmal zwei Kategorien, Quantität und Qualität. Das heißt, wie viel Zeit verbringe ich in dem Wort Gottes, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet? Und wie ist die Qualität? Was ist das Ergebnis des Bibelstudiums? Was ist das Ergebnis des Gebets? So, und wir wollen heute uns nicht mit dem Bibelstudium beschäftigen, das ist eine andere Predigt oder vielleicht eine Reihe von 10 Predigten. Wir wollen uns auf das Gebet richten und im Gebet nicht über die Quantität sprechen, das kann jeder von euch selber einschätzen, ob das genug oder nicht genug Zeit im Gebet verwendet wird. Wir wollen auf die Qualität schauen, auf diese Bitte, Herr, lehre uns beten, weil Hier geht es ja um die Qualität. Was sollen wir bitten? Wie sollen wir bitten? Und das ist wichtig, weil wir können viel Zeit im Gebet verbringen. Wenn unser Gebet aber nicht rechter Art ist, werden wir Gott im Gebet nicht begegnen und ihn nicht kennenlernen. Und deshalb ist es wichtig, zu lernen, zu beten. Und hier haben wir dieses wunderbare Wort, dass die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Und hier lehrt unser Herr Jesus selber. Hier haben wir eine Unterrichtseinheit aus erster Hand. Nicht überliefert von irgendjemandem, sondern Herr Jesus sagt selber, wie wir beten sollen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne noch mal ein paar Punkte nennen, was uns im Gebet hindert, was unser Gebet, obwohl wir regelmäßig beten, doch nicht zu dem macht, dass wir Gottes Erkenntnis im Gebet gewinnen. In Matthäus 15, Vers 8 lesen wir, das Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das ist ein Punkt. Wisst ihr, dass unser Gebet zu Sätzen wird, die den Sinn verlieren? Ich kann jedes Mal beten, lieber Heiland, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Und nachdem ich das 100, vielleicht 1000 Mal gebeten habe, sage ich das einfach ganz maschinell, ohne dass das für mich einen Sinn hat. Und ich habe mich selber dabei ertappt. Und wisst ihr, dieses Dank, mir ist das so groß geworden. Lieber Heiland, ich danke dir dafür, dass ich dein Kind sein darf. In 50 Milliarden Jahren in der Ewigkeit werde ich das immer noch danken. Ich werde alles vergessen, wofür ich hier auf dieser Erde gedankt habe, für meine Arbeit, für unser Haus und all diese Dinge. Aber dafür, dass ich sein Kind sein darf, werde ich nie vergessen. Und wisst ihr, wenn diese Bitte, wenn dieser Dank einfach nur ein Satz ist, den wir sagen, ohne darüber nachzudenken, was wir da sagen. Und wenn es mehrere von solchen Sätzen gibt, wo der Inhalt, wo der Kern verloren gegangen ist, nur so eine Hülse übrig geblieben ist, dann ist dieses Gebet das, was Jesus hier sagt, dass wir uns mit dem Munde Gott nahen, aber nicht mit dem Herzen. Ein anderer Gedanke ist, wenn wir im Gebet sind und unsere Gedanken umherwandern, und wir zwar Zeit auf den Knien verbringen, aber hinterher nicht wissen, was wir wirklich gebeten haben. Hier gibt es einen ganz einfachen Tipp. Bete laut. Such die Gelegenheit, dass du laut betest. Sprich die Worte aus. Das wird dich zwingen, deine Gedanken an das zu richten, was du betest. Ein anderes Thema ist, dass wir im Gebet nur bitten. Dass wir unsere Bitten so wie eine Perlenkette aneinander reihen, am Ende Amen sagen und im Gebet nicht zuhören. Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Wenn meine Frau so mit mir redet und einfach nur Dinge sagt, mich gar nicht zu Wort kommen lässt, gar nicht zuhört, was ich darüber denke, was sie sagt, dann ist das kein Gespräch. Und unser Gebet muss ein Gespräch sein. Wir müssen lernen, im Gebet zu hören. Und ein dritter Punkt ist, dass wir unsere Bitten nicht auf das Wort Gottes gründen. Und deshalb vielleicht Dinge bitten, die Gott uns nicht geben will und nicht geben kann. Aber kommen wir nun zu der Antwort, die Jesus gibt seinen Jüngern, als sie ihn bitten, sie beten zu lehren. Lukas 11, Vers 2. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot immer da, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Dieses Gebet ist ja nicht uns gegeben, damit wir das Wort für Wort nachbeten sollen. Ich war mal in einer evangelischen Kirche, als ich meinen Zivildienst gemacht habe und einige Leute dorthin begleitet habe. Dort wird am Ende von der ganzen Gemeinde dieses Gebet gleichzeitig gesprochen. Aber so hat das Jesus nicht gemeint, als er sagte, so sollt ihr beten, sondern das ist ein Muster, das er uns gegeben hat. Wir wissen, dass er Nächte im Gebet zugebracht hat, dann wird er nicht dieses Gebet 200 Mal hintereinander aufgesagt haben. Und wenn die sagen, lehre uns beten, dann sagt er ihnen nicht ein Gebet, das man unter einer Minute aufsagen kann. Sondern er gibt uns ein Muster, wie wir beten sollen. Und wir wollen jetzt dieses Muster betrachten. Wir haben hier 7 Bitten, die Christus uns lehrt zu bitten. Aber bevor wir mit der ersten Bitte nochmal anfangen, ist der 0. Punkt bei mir hier auf der Liste, das ist die Anrede. Unser Vater im Himmel. Und ich glaube, in jedem Gebet ist das ein wichtiger Punkt. Der Punkt, dass wir, bevor wir anfangen zu beten, stille werden. Dass wir uns bewusst werden, vor wem wir stehen. Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Das ist Vater, das ist als erstes so eine nahe Beziehung. Lieber Vater, im Himmel deutet so eine Ferne an. Und uns sollte klar werden, dass wir vor dem ewigen Gott stehen, wenn wir zu ihm beten. Und sollte klar werden, dass wir in der Gegenwart dieses höchsten Wesens treten, das es überhaupt gibt. In die Gegenwart dessen, der alles tun kann. Der machen kann, dass das Wasser den Berg hochfließt. In die Gegenwart dessen, der alle Dinge weiß. Vater im Himmel. Und dann können wir unsere Bitten bringen. Und die erste Bitte, die Jesus hier lehrt zu bitten, ist, dein Name werde geheiligt. Das ist die erste Bitte und auch die wichtigste. Wir sehen, dass die Reihenfolge, als Jesus dieses Gebet lehrte, als er in der Bergpredigt gesprochen hat, und dann, als er hier mit den Jüngern alleine war, exakt dieselbe ist. Der Wortlaut in Matthäus unterscheidet sich, und zwar am Ende. Aber hier am Anfang ist es exakt die gleichen Worte, die er sagt, dein Name werde geheiligt. Und das ist für mich der Hinweis, das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass unser Gebet damit beginnt, dass wir bitten, dass sein Name geheiligt wird. In unserer Gesellschaft, in der wir leben, der Zeitgeist, der heute herrscht, der will uns beibringen, dass der Mensch das Wichtigste ist. Und unterschwellig kommt das einfach auch in unser Bewusstsein. Und für uns ist wichtig, was für uns wichtig ist. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist das, was wir Humanismus nennen. Aber die Bibel lehrt uns was ganz anderes. Das Wort Gottes sagt uns, dass nicht der Mensch, sondern Gott im Mittelpunkt steht. Und alles ist zu ihm gerichtet. Und dieser Gott, der will, dass wir ihn ehren. Er will, dass sein Name geheiligt wird. Und ich würde mit euch ganz gern nur einige Bibelstellen lesen, die das wirklich direkt sagen. Und diese Wolke von Bibelstellen, die das indirekt darauf hinweist, weglassen. Aber lasst uns einfach 4 Stellen. 1. Chronik 22, Vers 5. Hier geht es darum, dass David den Tempelbau vorbereitet für seinen Sohn Salomo. Und in Vers 5 heißt es, denn David gedachte, mein Sohn Salomo ist jung und zart, das Haus aber, das dem Herrn soll gebaut werden, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. So, das, was David bewegt hat, dass sein Name und sein Ruhm erhoben werde in allen Landen. Malachi 1, Vers 11. Hier spricht Gott, aber vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang soll mein Name herrlich werden unter den Heiden. Und an allen Orten soll meinem Namen geräuchert und ein reines Speisopfer geopfert werden, denn mein Name soll herrlich werden unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Gott will, dass sein Name herrlich wird unter den Heiden. Unter allen Völkern. Hier ganz deutlich, er sagt das zweimal hintereinander, dass sein Name herrlich werden soll. Welcher Name ist das? Philipper 2, Verse 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Zu Ehre Gottes, des Vaters. Es geht um den schönen Namen Jesu. Dass dieser Name geehrt wird, erhoben wird in allen Landen. Bis alle Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennt, dass das der Name ist. Und dann Kolosser 1, Vers 16 und 17. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und Paulus spricht hier von Christus. Und der Gedanke ist hier, schaut, alles, was geschaffen ist, ist durch ihn geschaffen. Im Himmel und auf Erden. Die Engelwelt und die Menschenwelt ist durch ihn geschaffen. Und es ist zu ihm geschaffen. Es ist für ihn geschaffen. Und so geht es dem Vater um seinen Sohn, um den Namen seines Sohnes. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und liebe Geschwister, wenn ihr alles vergisst, was ich heute sagen werde, lasst euch dieses so eingebrannt werden. Es geht in dieser Welt nicht um uns, es geht um Christus. Es geht nur um ihn. Und sein Name soll groß werden. Und das führt uns zu dieser Bitte. Dein Name werde geheiligt. Das ist zum einen ein Gebet, das wir wirklich bitten können. Dass wir sagen können, Herr, hilf mir heute zu leben, so, dass dein Name geheiligt wird. Hilf, dass all das, was ich heute sage, das, was ich tue, deinem Namen Ehre bereitet. Oder dass wir bitten, Herr, hilf, dass mein Leben dir Ehre bereitet. Bitte arbeite an mir, forme mich, mach aus mir etwas, was deinem Namen Ehre bereitet. Das ist das Gebet, das wir als erstes bitten sollen. Und zum anderen ist das
die Gesinnung, die uns durch das ganze Gebet hindurch begleiten muss. Jede Bitte, die wir bitten, sollte daran ausgerichtet werden, dass sein Name geheiligt wird. Es muss seine Ehre im Vordergrund stehen. In den Abschiedsreden spricht Jesus zu den Jüngern, Johannes 14, Vers 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 15, Vers 16. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Auf das, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Johannes 16, Vers 23 und 24. An dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und der Vers 27. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also Vers 26 ist das. Und an dem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Christus sagt es immer wieder, dass wir in seinem Namen bitten sollen. Dass jede Bitte, die wir bringen, dazu dient, dass sein Name verherrlicht wird und dadurch wird der Vater geehrt. Das, was wir in Kolosser gelesen haben. Und das ist der Schlüssel zum erhörlichen Beten. Wenn unsere Bitte darauf ausgerichtet ist, dass nicht wir, dass nicht jemand, den wir lieb haben, den Vorteil bekommt, sondern Christus. Wenn uns nicht darum geht, dass unser Leid aufhört, sondern dass sein Name verherrlicht wird, dann sagt er, dann wird Gott hören. Und so können wir jede Bitte, die wir haben, unter diesen Punkt stellen, dass uns wichtig ist, dass sein Name geheiligt wird. Es gibt einen Bruder, der hat eine Krankheit, Knochenschwund, und leidet unter schrecklichen Schmerzen. Und er sagt, er betet, Vater im Himmel, wenn du deinen Namen dadurch verherrlichen kannst, dass du mich gesund hast, bitte mach mich gesund. Wenn du aber deinem Namen mehr Ehre machen kannst, wenn du mich krank sein lässt, dann lass mich hier im Staub liegen. Gib mir Kraft, diesen Schmerz zu tragen. Er will nicht gesund werden, wenn das mehr zu Gottes Ehre beiträgt. Und das ist die Gesinnung, in der unser Gebet stehen soll. Dein Name werde geheiligt. Dass es uns darum und nur darum geht. Die zweite Bitte, die uns Jesus lehrt zu beten, ist, dein Reich komme. Und wenn uns sein Name und seine Ehre an erster Stelle ist, dann ist das der nächste, der folgerichtige Schritt, dass wir um sein Reich bitten. Dein Reich komme, das ist die Bitte, dass sein Reich gebaut wird. Dass es erweitert wird. Das ist die Bitte, die in uns eine Not verursacht, wenn es irgendwo eine Stadt gibt, in dieser Stadt wird der Name Gottes nicht geehrt, weil dort keine Gemeinde gibt, weil dort keine Menschen gibt, die ihm dienen und deren Bestreben ist, diesen Namen zu verherrlichen. Und das ist genau diese Bitte, dass auch in dieser Stadt der Banner Christi aufgerichtet wird, dass sein Reich gebaut wird, damit ihm auch in dieser Stadt die Ehre gebracht wird, die ihm gebührt. Dass sein Name geheiligt wird. Und das ist eine Bitte, die solche Bitten einschließt wie die Bitte um die Arbeiter in der Ernte.
Es ist das Gebet für die Boten Gottes, dass Gott sie ausrüstet, dass Gott sie gebraucht, um sein Reich zu bauen. Dass sie, die Herde, die ihnen anvertraut ist, zu den frischen Wassern führen. Zu dem, der sagt, dass er die Quelle ist, zu Christus. Das ist das Gebet für eine offene Tür in den Herzen der Menschen, damit das Evangelium dort Eingang findet. Das ist das Gebet für die verlorenen Menschen. Ob das unsere Kinder, unsere Nachbarn oder die Menschen in Ostdeutschland oder in China sind. Schaut, und bei diesem Gebet, hier geht es immer noch nicht um uns, nicht um das, was unsere Bitten sind, nicht um das, was unsere Anliegen sind. Wir sind immer noch in dem Gebet, wo wir darum bitten, was Gottes ist. Danke. Und das ist, hierfür möchte ich einen Punkt machen. Schaut, was wir hier machen, wenn wir so beten, wenn uns sein Name und seine Ehre als erstes wichtig ist und wenn uns sein Reich als zweites wichtig wird und wir unser Gebet auf diese Dinge richten, wir nehmen den Blickwinkel Gottes an. Wir fangen an zu sehen, was Gott sieht. Wir fangen an, die Welt zu sehen, wie er sie sieht. Wir fangen an, die Dinge zu sehen, die ihm wichtig sind. Und das führt uns zu Gottes Erkenntnis. Wenn das unser Gebet ist, wenn unser Gebet so ist, dass wir in unserem Gebet seine Ehre und sein Reich suchen, dann ist das ein Gebet, das uns zu mehr Gottes Erkenntnis führt. Weil wir ihn ja sehen. Weil wir diesen Blickwinkel einnehmen, den er hat, und anfangen zu sehen, wie er ist. Die dritte Bitte ist, dein Wille geschehe. Und zwar gibt es ja noch den Zusatz, sowohl in Lukas als auch in Matthäus, auf Erden wie im Himmel. Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Können wir uns vorstellen, dass Gott einen Engel ruft und er nicht sofort kommt, weil er mit etwas beschäftigt ist? Können wir uns vorstellen, dass Gott einen Engel sendet und der sagt, ich habe heute keine Lust? Schaut, die Ausführung des Willen Gottes im Himmel ist kein Problem. Die Ausführung des Willen Gottes auf der Erde ist ein Problem. Und Jesus lehrt uns zu bitten, dass sein Wille geschieht auf Erden wie im Himmel. Und hier können wir für die Obrigkeit beten, wie Paulus das gelehrt hat. Für die Menschen, wo wir gelernt haben, dass sie von Gott eingesetzt sind, die Obrigkeiten, und dass sie seinen Willen tun. Und hier fängt das an, sich langsam eigentlich um uns zu gehen, weil die Bitte, dass der Wille Gottes geschieht, ist schon mehr nach innen als nach außen gerichtet. Weil, schaut, wenn ich beten würde, Herr, dein Wille geschehe mit gleicher Genauigkeit, mit gleichem Gehorsam, wie im Himmel, so auch auf Erden, im Leben meiner Frau, dann ist das irgendwie schief. Ich muss beten, dass der Wille Gottes mit der gleichen Genauigkeit und gleichem Gehorsam wie im Himmel in meinem Leben geschieht. Und da geht es nicht mehr um die Brüder, da geht es um mich. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und es ist die Bitte, Herr, was willst du, dass ich tun soll?
Herr, leite mich, nimm mich heute an deine Hand.
Das ist die Frage, was ist der Wille Gottes in meinem Leben in Bezug auf sein Reich? Was ist der Wille Gottes für mein Leben in Bezug auf die Ehre, auf die Verherrlichung seines Namens? Das ist die Bitte um die Leitung des Heiligen Geistes. Denn er ist ja uns gegeben, damit er uns führt und leitet. Und er wird uns in den Willen Gottes, im Willen Gottes leiten. Der Gedanke, den ich hier noch habe, ist, bei diesen ersten drei Bitten geht es auch um viel Zuhören. Was verherrlicht den Namen Gottes? Dass wir Gott Raum geben, unsere Gedanken zu leiten bezüglich seines Reichs, wofür wir beten sollen. Dass wir stille werden, um zu erkennen, was ist der Wille Gottes für mich. Das ist nicht eine Zeit, wo wir einfach unsere Dinge aneinander reihen, sondern wo wir zwischendurch stille werden und hören, ob Gott uns was sagt, was Gott uns sagt. Damit unser Gebet zu diesem Gespräch wird, zu dem es werden soll. Und dann kommt erst diese vierte Bitte, gib uns unser täglich Brot immer da. Oder wie Matthäus das sagt, unser täglich Brot gib uns heute. Und jetzt erst kommt der Raum für die Gebete, für unsere persönlichen Anliegen. Und es geht hier nicht nur um Nahrung. Gerade wir in der heutigen Gesellschaft, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Leute, die wirklich um das tägliche Brot bitten. Aber wir können es so sagen, Herr, gib uns täglich das, was wir täglich brauchen. Und hier liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Gott wirklich der Geber aller guten Gaben ist und er hinter allem steht. Und wenn es für uns keine große Anstrengung ist, dass unser Tisch reich gedeckt ist, dann steht er dahinter. Und seine Gnade ist es, dass es so ist. Die Erkenntnis, dass wir mit allen Dingen zu ihm kommen. Hier Lukas 11, wenn wir dem Kapitel bleiben, einfach weitergehen, Verse 11 bis 13, sagt Jesus dieses Bild. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? So denn ihr, die ihr arg seid, könntet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und in Matthäus heißt das, gute Gaben geben, denen, die ihn bitten. So, wenn wir dieses Bild sehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen und wenn unsere Kinder zu uns kommen und etwas bitten, wie es uns leicht fällt, ihnen, wenn es ihnen gut tut, das zu geben. Und so ist das bei Gott. Und hier können wir für die Dinge des Alltags, für das, was heute anliegt, beten. Das sind zum Beispiel bestimmte Arbeiten, die anliegen, in denen wir vielleicht nicht so geschickt sind, dass wir das vor Gott bringen und sagen, Herr, du siehst, heute muss das und das gemacht werden, hilf mir. Das ist die Bitte für Besuche oder für Gespräche, die Anliegen. Und manchmal freuen wir uns auf die Gespräche und manchmal ist uns bange. Was soll ich da sagen? Wie wird das ausgehen? Wenn ein Elternabend ansteht
in der Schule. So dass wir für diese Dinge beten können. Das können aktuelle Themen sein, die wir in der Familie mit unseren Kindern, mit unseren Eltern haben. Das, was uns täglich begegnet und wir täglich vor ihn bringen. Ich könnte hier noch weiter ausführen, aber ich glaube, ihr wisst es, dass Jesus gesagt hat, dass wir nicht sorgen sollen. Und dass jeder Tag seine eigene Plage hat. So, dass wir für das Heute unsere Sorgen bei ihm abladen. Und es erfahren, wie er für uns sorgt. Gib uns unser täglich Brot heute. Die fünfte Bitte ist, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. In Matthäus heißt es, vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und ich habe nachgeschlagen, weil ich habe gedacht, vielleicht ist das ein Übersetzungsfehler, dass hier Sünden steht. Aber im Griechischen steht hier das Wort für Sünde, nicht für Schuld, wie in Matthäus. Vergib uns unsere Sünden, vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Fehler, unsere Schwachheiten. Und auch hier, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gebets, dass wir zu Gott kommen, sich vor ihm demütigen und um Vergebung bitten. Und sicherlich uns ist klar, dass wir für unsere Sünden um Vergebung bitten müssen. Aber bei den Fehlern, zumindest bei mir, war das lange Zeit so, dass ich das nicht empfunden habe, dass ich Gott um Vergebung soll. Ich kann ja nichts dafür, das war doch nur ein Fehler. Aber schaut, wenn ich mein Kind recht angeschrien habe, wenn ich mit dem Nachbar gesprochen habe und mir ein hartes Wort ausgerutscht ist, wenn ich ein böses Gerücht über eine Schwester weitergesagt habe, ohne zu prüfen, ob das wahr ist, und zwar nicht in böser Absicht, sondern eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber es ist dann so rausgerutscht und ist weitergetragen, sind ja all die Dinge, für die ich eigentlich nichts kann, sind Fehler. Aber all diese Dinge waren nicht zu Gottes Ehre, sondern zu Gottes Unehre. Und ich habe mit diesen Dingen seinen Namen Schande gemacht und nicht. Und sollte ich dafür ihn nicht um Vergebung bitten? Sollte ich nicht zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib? Und so sollte das ein Bestandteil in unserem Gebet sein, dass wir vor Gott kommen, dass wir uns prüfen. Bruder Krebs sagte das in einer Botschaft, dass er jeden Abend sagt, Herr, ist auch alles in der Ordnung? Dass das unser Gebet ist, Herr, ist in Ordnung. Und wenn er uns Dinge zeigt, und wenn da Dinge sind, wird er uns sie zeigen, dass wir ihn um Vergebung bitten. Dass wir Buße tun. Hier gibt es auch einen Nachsatz. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Diese Bitte schließt auch die Prüfung ein, ob wir vergeben haben. Auch ein Punkt, wo wir zuhören können, wo wir zuhören müssen, dass Gott uns zeigt, uns hinweist, wo in unserem Herzen gegen einen Bruder, gegen eine Schwester, gegen irgendeinen Menschen, einen Arbeitskollegen oder Nachbar etwas ist, wo wir nicht vergeben haben. Weil hier sind wir auf einem sehr gefährlichen Boden. Wir demütigen uns vor Gott und bitten um Vergebung. Etwas, was er erwartet, etwas, was er uns immer wieder sagt, dass wir vor ihm demütig wandeln müssen. Wir sehen ein, dass er in allen Bereichen vollkommen ist und wir es nicht sind. dass wir manchmal dumm und schwach sind. Und hier fangen wir an, uns zu sehen, wie er uns sieht. Wenn wir zuhören, zeigt er uns, wie wir sind. Und auch hier wieder dieser Gedanke, wir nehmen den Blickwinkel Gottes ein und sehen uns selber. Und das ist ein sehr wichtiges Gebet, dass wir, oder ein Bestandteil, das in unserem Gebet sein muss. Weil sonst haben wir einen blinden Fleck, wie wir uns sehen und nicht wie er uns sieht. Und dann haben wir die 6. und die 7. Bitte. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse Übel. Diese beiden Bitten gehören zusammen. Das ist die Anerkennung dessen, dass die Welt, in der wir leben, böse ist. Und dass, wenn wir aus dem Haus, aus der Gemeinde hinausgehen, dass der Einfluss, der auf uns wirkt, durch die Plakate, durch das, was wir in den Nachrichten hören, durch das, worüber wir mit den Menschen, die in der Welt sind, sprechen und hören, dass dieser Einfluss nicht gut, sondern böse ist. Und dass der Herr dieser Welt und wie ein brüllender Löwe und sucht, dass er uns auch zu Fall bringe. Und hier gibt es einen sehr interessanten Gedanken, den ich so noch nie gesehen habe. Ich habe immer gebetet, dass der Herr mir Sieg schenkt, dass der Herr die Kraft gibt, in den Versuchungen zu bestehen. Jesus lehrt uns zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Dass wir darum beten, dass wir gar nicht erst in Versuchung kommen. Nicht, dass wir Sieg in der Versuchung haben, sondern dass wir davor bewahrt werden. Wir dürfen darum bitten. Wir sollten darum bitten, dass Gott uns hilft. Wenn wir uns manchmal kraftlos fühlen, dass wir das zu Gott bringen und sagen, Herr, Sie, ich bin heute so schwach. Bitte führe mich heute nicht in die Versuchung. Bewahre mich heute davor. Ich werde wahrscheinlich nicht bestehen können. Sondern erlöse uns von dem Übel. Und ich dachte dabei an das Gebet von Jabes. Wir lesen das in 1. Chronik 4 im 10. Vers. Das Ende heißt, und schaffest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. So, das darf unsere Bitte werden. Nicht, dass wir Sieg haben, sondern ich glaube, jeder von uns kennt seine schwachen Seiten. Weiß, wo der Satan ihn immer wieder anpiekt. Und dass wir anfangen dafür zu bitten, dass wir von diesem Übel erlöst werden. Dass Gott es schafft, dass uns dieses Übel nicht mehr bekümmert. Das ist die Bitte für verschiedene Dinge. Für den einen ist es die Bitte um seine Zunge. Für den anderen die Bitte um seine Augen. Bei mir ist es die Bitte um den Umgang mit der Zeit. Dass ich nicht versucht werde, meine Zeit zu verplempern, sondern so einzusetzen, dass sie zu Gottes Ehre dient. Und in diesem Teil des Gebetes geht es darum, das Böse zu sehen, so wie Gott es sieht. Auch hier stehen wir in der Gefahr durch unsere Gesellschaft, dass das Böse verharmlost wird. dass wir das Böse nicht als das Böse sehen. Dass selbst eine Versuchung für uns etwas nicht so Schlimmes ist. Die Alten haben gelehrt, die Versuchung ist das, wenn du musst das so vorstellen, dass jemand ein Messer an deine Kehle hält. Das ist die Versuchung. Weil was danach kommt, wenn du fällst, ist Sünde. Und das ist der Tod. Dass wir den Blick Gottes für das Böse bekommen. Das waren die sieben Bitten. Das war die Art, wie Jesus gelehrt hatte zu beten. Wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und wie er uns heute noch lehrt. Und wir haben hier noch gar nicht über das Danken gesprochen. Und mir ist aufgefallen, wisst ihr, wir können alle diese Dinge, wir können dieses Muster, das Christus uns gegeben hat, beten, ohne eine einzige Bitte zu sagen, sondern nur mit Dank. Wir können anfangen und für das, wie der Herr seinen Namen in unserem Leben groß gemacht hat. Wir können danken für sein Reich, dafür, dass es immer noch steht, dafür, dass er dieses Reich immer noch baut, dass wir das miterleben dürfen, wie er baut, wie Menschen zu Christus kommen und Heil für ihre Seele finden. Wir können danken, dass er uns seinen Willen offenbart. Danken dafür, dass wir es erlebt haben, wie wir diesen Willen getan haben und welch ein Segen darauf geruht hat. Wir können danken für das tägliche Brot, für all das, was uns begegnet, für all das, was er uns schenkt. Wir können danken für die Vergebung, für dieses Blut, das uns reingewaschen hat von aller Sünde. Und danken dafür, dass er uns bewahrt, dass er uns hilft, dass er uns in manchen Dingen, wenn wir gar keine Kraft mehr haben, auf seine Arme nimmt und durchträgt. Können wir dieses ganze Gebet im Dank verbringen? Oder wir können Dank und Bitten mischen. Ich würde noch einmal auf das kommen, was ich zu Anfang gesagt habe, auf die Ursache für die Not in der Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir so beten, wenn wir regelmäßig so beten, wächst unsere Gotteserkenntnis. Weil wir die Dinge sehen, so wie Gott sie sieht, sehen wir sie, wie sie wirklich sind. Weil nur das, was Gott ist, ist wirklich so, wie er ist. Wir können verblendet sein, wir können Dinge sehen und sie als gut beurteilen und in Wirklichkeit sind sie böse. Aber er allein, der Allwissende, sieht durch und weiß, wie alles ist. Und wenn wir in unserem Gebet zu ihm kommen, und das ist, wisst ihr, das ist das Wirkliche, sich nahen zu Gott. Wenn wir in Jakobus 4, Vers 8 lesen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist sich nahe zu Gott, weil wir so nahe zu ihm kommen, dass wir alle diese Dinge so sehen, wie er sie sieht. Wisst ihr, wenn er so ein Würfel ist und eine Seite ist rot und eine Seite ist grün und ich von hier aus gucke, dann sehe ich und sage, der Würfel ist rot. Und ich gucke von hier und sehe und sage, der Würfel ist grün. Dann kann es sein, dass man Dinge unterscheidet. Wenn ich aber zu dem komme, der das als rot sieht, dann sehe ich das auch als Rot. Und das ist das, was es bedeutet, sich Gott zu nahen. Dass wir so nah bei ihm sind, dass wir anfangen zu sehen, was er sieht. Anfangen zu sehen, was wichtig für ihn ist. Was aus seiner Sicht als erstes, als zweites, als drittes kommt. Was aus seiner Sicht hoch und niedrig ist. Das ist die Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Dass wir ihn, dass wir sein Reich, dass wir die Welt, dass wir uns, dass wir die Sünde, so sehen, wie sie wirklich sind. Und das ist Gottes Erkenntnis im Gebet. Und für mich ist es nicht leicht, hier zu stehen. Wisst ihr, vielleicht sage ich euch allen nichts Neues. Mir ist das neu. Mir ist das so groß geworden. Mir ist das so, weil ich das vorher noch nie so gesehen habe. Mir ist das so, dass ich erkannt habe, dass die Qualität meines Gebets nicht so ist, wie Jesus uns gelehrt hat. Wenn ihr für euch sagt, ihr seid weiter als ich, dann betet für mich. Habt Nachsicht mit mir. Wenn ihr in diesem Gebetsleben steht, das Christus uns hier beschreibt, wenn ihr aber auch erkennt, dass da in der Qualität noch Wachstum ist, dann habt ihr eine Verantwortung vor Gott. Mit dem, was ihr macht, wenn ihr hier rausgeht. Ob alles so bleibt, wie es ist, oder ob es sich ändert. Und ich habe hier noch einige Gedanken, Anregungen zu dem, was sich ändern kann und soll. Wenn ihr euch hinkniet zum Beten, schlagt doch mal Matthäus 6 oder Lukas 11 auf. Und geht diese Punkte einen nach dem anderen durch. Werdet stille. Betet nach dieser Anleitung. Und es ist nicht so, dass wir jedes Mal, wenn wir beten, alle diese 7 Bitten vor Gott bringen müssen. Wisst ihr, ich habe schon mal großen Segen erlebt, indem ich mich einfach nur auf die Bitte nach seinem Reich konzentriert habe. Und die Zeit verbracht habe, über sein Reich nachzudenken und für das, was er mir gezeigt hat, für das, wo in seinem Reich seine Hilfe und Eingreifen nötig ist, zu bitten. Und dann lasst es uns zur Gewohnheit machen, dass wir nicht von den Knien aufstehen, bevor wir ihm nicht wirklich begegnet sind im Gebet. Bevor er uns unsere Seele nicht berührt hat und uns etwas gezeigt hat, was ihm wichtig ist. Und wenn wir so beten, wenn wir so leben, wird unsere Gotteserkenntnis wachsen und wird er uns zu dem machen, was er als Gemeinde in dieser Zeit nötig hat. Und er wird die manche Not, die uns so schwer drückt, weil die Ursache dafür die mangelnde Gotteserkenntnis ist, aufheben. Und dafür bin ich ihm dankbar. Und so wollen wir in dieser Art beten, wollen ihn anbeten, ihm Ehre bringen, sich ihm so nahen und er wird seine Verheißung wahr machen, er wird sich zu uns nahen. Und dafür wollen wir ihm danken. Amen.